Okay. Danke, Herr, dass wir jetzt dir begegnen dürfen. Danke, dass Simon sich vorbereitet hat in der Predigt, in dem Text, den er angeschaut hat, wo du zu ihm geredet hast, wo er Worte bekommen hat, wo für uns so wichtig sind. Herr, so hilf, dass wir jetzt wegschauen von allem, von der Küche, von zu Hause, von dem, was heute noch vor uns liegt, von diesem straffen Plan, der vielleicht vor uns liegt, dass wir das jetzt wegschieben. Das hat seine Zeit und jetzt ist die Zeit, Herr, wo wir auf dein Wort hören wollen. Und ich segne der Simon und ich lege ihn in deine Hand und hab Dank, Herr, für das, was er uns sagt. Amen.
Amen. Ja, guten Morgen. Seid ihr noch da? Manche sind schon seit um 9 hier und wir haben Ostern gefeiert. Und es ist schön, dass wir das machen können miteinander. Und vorhin haben wir uns unterhalten beim Frühstück und irgendwie ging es um die Bibeltexte in der Ostergeschichte und dann sagte Volker zu mir, oh, du hast bestimmt Spaß gehabt bei der Vorbereitung von der Osterpredigt. Und ja, wenn man die Ostergeschichte sich anschaut, das ist einfach eine Freude und wir hatten vorhin kurz ausgetauscht, wie unterschiedlich die Ostergeschichte in den verschiedenen Evangelien erzählt wird. Jeder von denen, die ein Evangelium aufgeschrieben haben, hat so seinen Schwerpunkt drin und irgendwie einen besonderen Aspekt drin. Und wir sind ja im Moment im Markus-Evangelium und das wollte ich euch nur noch mal kurz in Erinnerung rufen, wie krass das eigentlich auch ist. Ich habe mal nachgeschaut, wir haben Markus-Evangelium angefangen. Was denkt ihr, wann war das? September 23, also gut anderthalb Jahre sind wir am Markus-Evangelium zugange und heute ist die 50. Predigt, wenn ich unsere Aufzeichnung angucke, zum Markus-Evangelium. Und wir haben nicht irgendwo geschoben oder getrickst, sondern wir sind genau jetzt bei der Ostergeschichte angekommen. Einfach in der Regelmäßigkeit von dem, wie wir das Markus-Evangelium durchgehen. Und das finde ich eine coole Sache, dass Gott es so geschenkt hat. Es hat heute gepasst, dass wir bei Ostern im Markus-Evangelium rauskommen. Und deswegen konzentrieren wir uns auch auf die Beschreibung von der Ostergeschichte im Markus-Evangelium. Vielleicht habt ihr einen Eindruck, ihr habt die Ostergeschichte oder die Osterbegebenheit schon oft gehört, vielleicht zu oft gehört. Aber ich habe gedacht, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich so oft gehört habe. Man kann ja denken, haben uns vielleicht dran gewöhnt, aber was ist das auch für ein Segen, wenn wir die Chance haben, nach Ostern zu leben und uns ein Stück weit sogar dran zu gewöhnen, zu wissen, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben jeden Sonntag hier Gottesdienst, immer am ersten Tag der Woche, weil das der Tag ist, an dem Jesus auferstanden ist. Und wir erinnern uns immer wieder dran. Und ich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir offen drüber sprechen können, in einem Land leben, das sogar einen Feiertag hat dafür, wo wir uns extra nochmal dran erinnern können. Und ich bin dankbar, dass ich schon sehr früh davon gehört habe und ich will das als ein Privileg sehen, dass ich ein Stück weit mich an Ostern gewöhnen durfte. Auf der anderen Seite will ich beten, Herr, bewahr mich davor, dass ich es für selbstverständlich nehme. Aber es gehört zu meinem Glauben, zu unserem Glauben dazu. Der Paulus sagt, wenn es Ostern nicht gäbe, wenn es keine Auferstehung wäre, könnte man den Glauben auch bleiben lassen. Nur mit Ostern macht es Sinn. Und deswegen ist es so schön, dass wir da drin leben. Ich wollte euch am Anfang ganz kurz eine Story erzählen von einem Kollegen. Wir hatten mal eine Reihe von Andachten bei uns in der DMG, wo Leute von ihrem Leben erzählt haben und auch wie sie zu Jesus gefunden haben. Und der Kollege hat gesagt, er ist eigentlich ohne christliche Glaubensinhalte aufgewachsen, außer seiner Oma. Die hat ihn mitgenommen immer wieder in die katholische Kirche und dann saß er dort und hat halt ein bisschen zugehört und hat geguckt und er hat immer dieses Kreuz, dieses Kruzifix mit der Jesusfigur gesehen. Das war so das Einzige, den Rest hat er nicht viel zugehört, hat sich auch nicht viel gemerkt und über Jahre ist er immer wieder dort gewesen und hat dieses Kreuz mit dem Jesus gesehen. Und als er schon junger Erwachsener war, hat ihn mal jemand mitgenommen in eine andere Gemeinde, vielleicht war das so in dem Stil, wie wir es hier haben, weiß ich nicht genau. Und er hat auch davon nicht erzählt, was dort geredet oder gepredigt oder gemacht wurde, aber er hat gesagt, es hat mich so gepackt und das war sein Bekehrungserlebnis dann, das wurde zu seiner Entscheidung für Jesus, dass er gesagt hat, er ist hinterher zu den Leuten gegangen und hat gesagt, was ist bei euch los? Ihr habt da ein Kreuz und da ist kein Jesus dran. Wo ist Jesus? Ein leeres Kreuz. Und dann haben sie ihm erklärt, Jesus hängt nicht mehr an dem Kreuz, Jesus ist auferstanden, wir haben dieses Symbol für das, was Jesus für uns getan hat, aber Jesus lebt und er spielt auch in deinem Leben eine Rolle oder will da eine Rolle spielen. Und das war für ihn der Klick zu sagen, mit diesem Jesus will ich leben, der für mich gestorben ist, aber der auferstanden ist und mit dem ich heute leben kann. Und in der Situation sind wir und da freue ich mich sehr. Die letzte Predigt war Karfreitag von Markus mit der Kernaussage, bist du auf dem Weg? Auf dem richtigen Weg. Wir kommen heute darauf zurück, versprochen. Und davor, letzte Woche Sonntag, war Tobi mit der Kernaussage, schau auf Jesus. Kommen wir auch darauf zurück, versprochen. Aber wir lesen zuerst den Bibeltext aus Markus 16. Ich lese heute 1 bis 14. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn, also Jesus, der im Grab lag, seinen Körper zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Wir haben heute schon viel von Ostern gehört und auch gesungen, von der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Und ich finde es faszinierend, wenn ihr wollt, lest in den verschiedenen Evangelien nochmal die Berichte, wie klar und offensichtlich das ist, dass Jesus auferstanden ist. Und wir dürfen davon sprechen, uns davon für begeistern. Aber heute dürfen wir auch ganz persönlich werden mit dem, wie Jesus den Leuten begegnet und was sie persönlich betrifft in dieser Geschichte. Die Frauen vom letzten Text begegnen uns wieder. Markus hat ausführlich darüber gesprochen letztes Mal. Mehrere Marias sind offensichtlich Jesus nachgefolgt bis jetzt zu dem Ereignis, wo er schon begraben war. Das waren welche, die Jesus schon erlebt hatten. Und auch seine Mutter scheint mit dabei zu sein. Hier steht die Mutter von Jakobus. In den anderen Evangelien ist zum Teil noch Joses auch genannt als Sohn. Und es gibt eine Aufzählung von den Brüdern sozusagen oder Halbbrüdern vom Herrn Jesus. Das waren wenigstens 4 Brüder und Schwestern, hat er gehabt. Und als diese Evangelien aufgeschrieben wurden, war Jesus schon bei Gott im Himmel, nicht mehr hier auf der Erde. Und als die Leute aufgeschrieben haben, welche Maria da gemeint ist, haben sie, denke ich, die Söhne genannt, die eben da noch am Leben waren. Der Jakobus war bekannt, er hat später einen Brief geschrieben, war Gemeindeleiter, also die Mutter von dem, okay, die war auch dabei. Diese Frauen kamen nicht aus Jerusalem. Jesus ist ja in Jerusalem gekreuzigt worden und auch dort beerdigt worden, weil ein Josef, davon haben wir letzte Woche gehört, von Arimathea, dieses Grab gestiftet hat und Jesus da reingelegt hat. Die Frauen kamen nicht von dort, sondern aus Galiläa. Könnt ihr nachlesen, in Matthäus 27 steht sogar an der Stelle, es waren einige Frauen aus Galiläa, die gingen eben und haben diesen Ostermorgen erlebt. Und ich fand das interessant, weil Galiläa ist nicht um die Ecke. Galiläa von Jerusalem sind so 120 Kilometer oder sowas, das ist ein Stück. Und die haben eigentlich dort ihren Platz. Jetzt ist Jesus gestorben und die Story ist eigentlich zu Ende und diese Frauen gehen nicht einfach wieder zurück nach Hause. Die hätten diese 3 Tage auch nutzen können, einfach wieder nach Hause spazieren, da wo sie hergekommen sind und sagen, okay, hat sich erledigt, wir haben uns geirrt oder die Geschichte ist fertig. Sondern sie folgen immer noch Jesus nach. Die Nachfolge dieser Frauen endet nicht mit dem Frust, dass Jesus gestorben ist. Und ich habe mich gleich gefragt, wie ist das bei uns? Wenn wir Jesus mal erlebt haben und dann entwickeln sich die Dinge anders, als wir dachten, dann ist so die Reaktion vielleicht natürlicherweise, dann drehen wir um, gehen wieder heim, hat sich erledigt, hat doch nicht funktioniert. Oder bleiben wir dran, wie diese Frauen? Ich vermute, dass sie sich gegenseitig ermutigt haben. Die waren nicht alleine. Die waren miteinander unterwegs und da gehen wir heute drauf ein, miteinander unterwegs zu sein. Sie sind füreinander da und nicht alleine unterwegs. Und wir werden ein Muster in der Geschichte entdecken. Und das fängt an mit einem ersten Schritt. Step 1, ich nehme diesen Schuh als Symbol, unterwegs sein, gehen. Wir lesen hier, dass als der Sabbat vorbei war, gehen die einkaufen, um hinzugehen. Die sind unterwegs. An Jesus glauben, auch in der Situation, ist ein Nachfolgen, immer noch ein Nachfolgen. Und ich habe gedacht, das Gegenwort wäre vielleicht Nachsitzen. Jesus, mit Jesus leben ist nicht Nachsitzen, sondern Nachfolgen. Es gab ein paar andere in der Geschichte, die offensichtlich sich anders entschieden haben und mit der Enttäuschung, dass Jesus gestorben ist, in den Rückzug gegangen sind. Auch in einen bekannten Raum. Wir lesen später, dass Jesus ihnen begegnet. Ihr habt es eben gehört, als sie da sitzen. Aber die Frauen haben sich anders entschieden. Die gehen, die bleiben in Bewegung. Und zwar auch, obwohl das Risiko bestand, dass sie dabei scheitern. Nämlich, sie wussten von diesem Stein an dem Grab und haben gesagt, das kriegen wir nie gelöst. Das werden wir nicht schaffen und trotzdem gehen sie los. Frauen sind hier in Bewegung und sie starten übrigens sehr früh. Ich habe hier ein bisschen was weggelassen, weil ich euch da gleich was zeigen will, aber sie starten sehr früh im Dunkeln. Es steht da, sie kommen beim Grab an, als gerade die Sonne aufgeht. Also die Frauen sind nicht nur aktiv und in Bewegung und gehen, machen sich auf den Weg, sondern haben offensichtlich eine Priorität gesetzt an diesem Morgen. Was wirklich wichtig ist, machen wir als erstes. Kapitel 15, wenn man genau ein Kapitel zurückblättert, lesen wir von einer anderen Gruppe, die hatten auch eine Priorität gesetzt, auch früh am Morgen. Und zwar waren das die obersten Priester und die Ältesten und Schriftgelehrten mit dem Hohen Rat. Da steht, gleich in der Frühe fassten sie einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Also auch diese Obersten hatten eine Priorität, schade, so eine traurige Priorität. Sie verlieren aber keine Zeit, ganz schnell das zu machen, was ihnen am wichtigsten ist, Jesus loswerden. Aber diese Frauen hier haben eine andere Priorität. Egal was passiert ist, egal was gewesen ist, das Wichtigste früh am Morgen, gleich sobald es möglich ist, ist Jesus Ehre geben. Jesus Ehre erweisen, obwohl er gestorben ist. Diese Frauen haben das, was Tobi letzte Woche uns gesagt hat, schau auf Jesus, praktiziert. Die waren dabei, die haben auf Jesus geschaut, als er gestorben ist. Und jetzt haben sie immer noch den Wunsch, Jesus weiter zu lieben, ihm weiter zu dienen, ihm weiter Ehre zu erweisen. Und das hat Priorität. Welche Priorität hat es für uns, Jesus zu lieben? Gleich als erstes. Ist das gleich das Erste, was uns einfällt, wie den Frauen hier, wo wir Gas geben und unterwegs sind? Darf es teuer sein? Hier steht, die kauften wohlriechende Gewürze. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist noch gar nicht lang her in der Geschichte. Da gab es schon mal eine Maria, die war auch sehr großzügig und hat auch wohlriechendes Sachen ausgegossen über Jesus. Und damals hat Jesus gesagt, das ist im Voraus zu meinem Begräbnis. Jetzt hätten die sagen können, okay, das ist schon erledigt, das müssen wir nicht auch noch machen. Ist ja teuer und gestorben ist er auch schon, aber sie investieren. Was Priorität hat, können wir leicht ablesen an dem, woran wir als erstes denken, was wir zuerst machen, was uns als erstes wichtig ist, was früh gleich morgens in unserem Kopf ist, wenn wir aufwachen, und an dem, wofür wir Geld ausgeben. Was hat Priorität? Bei den Frauen war es Jesus Ehre geben, Jesus Ehre erweisen. Und dafür machen sie sich auf den Weg. Und das Zweite, was sie dabei machen, während sie unterwegs sind, ist, sie sprechen miteinander. Okay, mein Funkgerät bleibt nicht stehen hier vorne, aber das ist das Symbol fürs Sprechen. Die Frauen machen gegenseitig kein Geheimnis aus ihren Sorgen und die schweigen sich nicht an, sie sagen zueinander, sie sprechen zueinander, wer wird diesen Stein wegwälzen? Da gibt es ein Problem, da gibt es Schwierigkeiten. Und bei allem, was schon war, was sie erlebt haben, was auch echt doof war und schwierig war und die Situation, in der sie jetzt sind, ist echt katastrophal und auch frustrierend. Jetzt kommt noch ein Ding obendrauf. Wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir das? Wir schaffen es nicht. Wir kriegen das nicht hin, da ist dieser Stein. Sie sind miteinander unterwegs und sie unterhalten sich über die Schwierigkeiten, über das, was vor ihnen steht, wo sie unsicher sind. Sie öffnen sich gegenseitig. Und ich bin mir sicher, dieses Unterwegssein und miteinander sprechen hat Jesus kultiviert. Das haben sie von ihm gelernt. Wenn ihr in den Evangelien mal lest, in den ganzen Geschichten, es ist immer, und er geht mit seinen Jüngern nach da, und er geht nach da, und er geht nach da. Und das sind kilometerlange Strecken. Die waren viel unterwegs, die waren die ganze Zeit irgendwo umher gewandert und hatten die Chance, sich unterwegs zu unterhalten, miteinander zu reden und zu teilen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Ich glaube, das haben sie von Jesus gelernt. Und ich glaube, das war was, was sie jetzt einfach weiter gemacht haben. Sie haben gesagt, dann gehen wir halt, dann sind wir unterwegs und dann reden wir drüber. Aber wir sind offen. Wie ist es bei uns? Vor vielen Jahren hat die Gemeinde hier, das weiß ich, da war ich nicht dabei, das ist schon lange vor unserer Zeit gewesen, sich mal als Gemeinde auf dem Weg bezeichnet. Das ist total biblisch, die Gemeinde in der Bibel, die erste Gemeinde wurde auch so bezeichnet. Da haben die Leute gesagt, das sind die, die auf dem Weg sind. Und wisst ihr, ich erlebe das, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich finde das schön. Ich finde, das ist was, was wir machen. Und vielleicht wächst es auch immer noch mehr. Wir sind zusammen unterwegs. Ich finde das schön. Wir verbringen Zeit, wir arbeiten auch zusammen. Und ich finde, man merkt auch, wir öffnen uns dabei. Das ist, was die Frauen hier erlebt haben. Und wenn wir uns öffnen, sind durchaus auch die Themen relevant, auszutauschen, die nicht so easy sind. Wo wir nicht nur sagen, ja, alles super, es läuft prima, sondern da sind auch diese Sachen, wie wird das laufen, wie wird das funktionieren, was ist mit dem Stein in meinem Leben, der mir da irgendwie vor der Nase liegt. Und ich muss sagen, ich schätze das, diese Gemeinschaft hier in der Gemeinde, auch besonders mit denen, die sich öffnen, wo wir im Austausch sind. Und ich erinnere mich an, ich meine, es war letzten Sonntag, wo wir hinten standen, uns unterhalten haben. Und dann kommt einfach auch dieses konkrete Stichwort Sorgen mal auf den Tisch. Dass jemand sagt, ja, ich habe Sorgen. Und man weiß das voneinander. Und wir haben uns geöffnet gegenseitig und können das teilen, wie die Frauen hier. Machst du das auch? Sind wir so unterwegs miteinander? Erleben wir das miteinander? Sind wir ehrlich mit dem, was wir erleben, empfinden? Auch mit den Zweifeln, mit Verzweiflung vielleicht, aber auch mit Freude, mit Liebe, vielleicht auch mit Frustmomenten. Voraussetzung für dieses Öffnen, was die Frauen hier erleben, könnte sein, dass wir miteinander einen Weg gehen, unterwegs sind. Nicht uns zurückziehen und irgendwo sitzen, sondern einen Weg gehen. Und in Vers 4 kommt der Schritt, den ich als drittes nennen möchte, zum ersten Mal ins Spiel. Und das ist das Sehen und dafür steht dieses Fernglas. das gemeinsame Sehen. Gehen, sprechen und sehen. Das ist ein Muster, das kommt heute noch ein paar Mal, ihr werdet es merken. Gott öffnet diesen Frauen die Augen für Dinge, die sie nie entdeckt hätten von selber und uns auch. Sachen, die wir nicht entdeckt hätten, vor allem nicht, wenn wir sitzen geblieben wären und abgewartet hätten und nicht uns in Bewegung gesetzt hätten. Die, die immer noch sozusagen nachsitzen, haben dieses Erlebnis gar nicht gehabt. Mir ist eingefallen, dass es das schon immer mal wieder gab. Ein Beispiel, ihr könnt mal in der Bibel suchen, ob ihr noch mehr findet. Ein Beispiel, Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem See, ganz bekannte Geschichte, unterwegs sein, ja, von einer Seite auf die andere, sie bewegen sich. Und dann kommt dieser Sorgen-, Verzweiflungs-, Panikmoment mit dem Sturm. Und die Jünger sind offen miteinander, sprechen drüber. Wir kommen um und sagen zu Jesus, warum schläfst du? Interessiert sich gar nicht. Offenheit, Austausch miteinander findet statt. Und in dieser Situation macht es Klick und sie sehen das Wunder, das Jesus tut und was er für ein Herr ist und was er kann. Unterwegs sein, sich offen austauschen miteinander, was passiert eigentlich gerade im Leben und die Augen offen halten, wo man das sehen darf, was Jesus tut. Die Frauen sehen, der Stein ist schon weg. Gott hat die Sorge schon gelöst, das Problem schon gelöst, bevor sie davon wussten. Und jetzt dürfen sie es sehen. Und zweiten Blick und sie sehen noch mehr, ein Engel und ein leeres Grab. Und der Engel sagt, seht, schaut hin, guckt, was ihr noch entdecken könnt. Der Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Er sagt, ihr sucht Jesus. Gott weiß, was wir suchen. Und das möchte ich dir heute Morgen so mit auf den Weg geben. Gott kennt deine Fragen und deinen Frust, so wie bei diesen Frauen. Aber er hat einen Platz vorbereitet, wo wir hinschauen dürfen, hinsehen dürfen. Und hier war die Situation, sie haben Jesus persönlich in dem Moment noch nicht gesehen. Aber er hat schon jemand geschickt. Da sitzt ein Tröster in diesem Grab, ein Hoffnungsbringer, ein Erinnerer, der sagt, fürchtet euch nicht, denkt dran, was er gesagt hat, geht die nächsten Schritte und schaut hin. Letzte Woche haben wir gehört, schau auf Jesus. Und hier dürfen wir schauen, wo sind die Indizien, wo sind die Dinge, die Jesus kann, die Gott kann, die er möglich macht. Jesus lebt, ihr werdet ihn live sehen. Und so macht dieser Engel im Grab, der da sitzt und dem sie begegnen, ihnen einen Auftrag und der ist genau nach dem gleichen Muster. Erstens, geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht, dort werdet ihr ihn sehen. Gehen, sprechen, sehen. Interessant finde ich die Ankündigung, dass er sagt, er geht euch, also Jesus hat gesagt, er geht euch nach Galiläa voran. Wo waren die Frauen nochmal her? Aus Galiläa. Wie weit war es weg? Wie lange lauft ihr 120 Kilometer bei normaler Wandergeschwindigkeit? Also 3-4 Tage auf jeden Fall bei straff unterwegs sein, mit dann übernachten und so weiter. Die Ankündigung ist, Jesus geht euch voran nach Galiläa. Erstens, Jesus geht voran. Jesus hat einen Weg mit uns vor. Jesus geht nicht alleine und dann hat sich das erledigt, sondern er geht voran. Und das heißt, ihr geht hinterher. Das Muster bleibt nachfolgen. Jesus ist auferstanden und das, was sie vorher gemacht haben, ist wieder dran. Nachfolgen, Jesus hinterher. Und die Verheißung ist, wer nachfolgt, wird ihn sehen. Ich glaube, dass es heute ganz ähnlich ist. Wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir ihm intensiv begegnen, wird er sich uns zeigen, werden wir ihn sehen. Das ist das eine, überhaupt, er geht voran, wir folgen nach. Das zweite ist, wohin denn? Jesus geht voran nach Galiläa. Und das ist, wo die Frauen herkommen, das ist ihr Zuhause, das ist ihr Umfeld, da sind ihre Freunde, da sind ihre Leute, da ist, was sie normalerweise arbeiten und wo ihr Alltag ist. Übertrag das auf dich. Jesus geht dir voran nach Galiläa. Jesus geht dir voran dahin, wo du deinen Alltag hast, wo dein Zuhause ist, wo dein Platz ist. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und er geht dir voran in dein Umfeld, wo deine Nachbarn sind, dein Job, deine Familie, deine Triggerpunkte, deine Alltagssorgen. Dort werdet ihr ihn sehen. Und die Ersten, die von dieser Auferstehung hier was sehen dürfen, sind die, die auch beim Kreuz schon bereit waren, hinzusehen. Schau auf Jesus. Die Frauen waren die, die ausgehalten haben, hinzuschauen, was Jesus getan hat, was er für die Schuld der Menschen getan hat. Und jetzt sind sie auch die Ersten, die ein Stück Auferstehung sehen und entdecken dürfen. Und ich bin ganz froh, dass es kein Hindernis ist für Jesus, dass diese Frauen keine perfekten Nachfolger oder Jünger waren. Es gibt die Momente, wo wir es einfach nicht packen. Ich muss kurz gucken, ob ich es da... Nee, habe ich noch nicht. Hier steht, der Engel sagt, fürchtet euch nicht und geht und erzählt. Und was die Frauen machen ist, sie fürchten sich und sie gehen und sagen nichts. Aber das ist für Jesus kein Hindernis. Er kriegt es am Ende trotzdem hingebogen und das fand ich sehr tröstlich. Es gibt die Momente, wo wir, so wie es gut wäre und wie es logisch wäre oder wie Jesus uns das vielleicht vorgibt, es nicht packen. Jesus findet trotzdem einen Weg und er hängt sie auch nicht ab. Jesus zeigt sich uns nicht wegen unserer super Nachfolge, dass er sagt, weil du so toll, deswegen wirst du mich sehen. Sondern Jesus zeigt sich mitten in dem, was uns umtreibt. Und die Frauen haben eine Weile gebraucht. Die mussten das Ding sortieren, die mussten irgendwie damit klarkommen. Später haben sie doch erzählt. Aber Jesus ist aufgestanden, auferstanden, um sich zu offenbaren, um sich zu zeigen, auch in deinem Leben, auch in unserem Leben. Und wenn das mal eine Weile braucht oder wir Momente haben, wo wir sagen, ah, jetzt irgendwie, ich habe es gerade nicht sortiert bekommen, Jesus kann damit umgehen. Jetzt machen wir einen kurzen Abstecher zu den Nachsitzern. Wir haben vorhin drüber gesprochen, nachfolgen oder nachsitzen. Es gab die Jünger, die so frustriert waren, dass sie gesagt haben, also jetzt, keine Ahnung, bleiben wir da sitzen. Irgendwas, Tür zugeschlossen sogar, lesen wir in manchen Evangelien. Viele waren geflohen, schon als Jesus gefangen genommen wurde. Der Johannes war wohl noch dabei bei der Kreuzigung selbst, aber andere vielleicht nur aus Entfernung. Und ich finde es schon interessant, diesen Unterschied, die Frauen zu sehen, die gehen, die trotzdem in Bewegung bleiben und die Jünger, die sich hingesetzt haben und sehr hilflos oder tatenlos da waren. Und dass auch da das Gute, das Schöne ist, wenn wir die Geschichte fertig gelesen haben, wissen wir schon, Jesus wird ihnen auch begegnen. Aber sie haben es schwerer. Sie brauchen länger, um ihn da zu sehen. Die Maria, als sie sich dann gefangen hat, folgt wieder dem Muster, was wir eben schon hatten. Sie geht hin und verkündet es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Das sind die, die noch dort sitzen. Aber was passiert? Sie glauben es nicht. Die brauchen mehrere Anläufe. Die waren selber nicht unterwegs, die waren selber nicht offen. Auch nicht im Gespräch, auch nicht innerlich irgendwie bereit. Die haben es dann gehört, haben gesagt, was ein Geschwätz, lass bleiben. Nicht bereit, auch gedanklich auf dem Weg zu sein. Ich glaube, mit diesem Unterwegssein, mit dem Gehen, ist nicht gemeint, dass wir möglichst viel wandern. Könnt ihr gerne machen, finde ich gut. Aber es ist gemeint, innerlich unterwegs zu sein, sich auf dem Weg zu befinden und auch bereit zu sein, mal hier und da eine Abbiegung zu nehmen, um zu denken, was Neues zu entdecken. Und das war in dem Moment für sie nicht möglich. Aber zwei besondere Jünger, von denen haben wir eben schon gelesen, die haben sich abgesetzt und die sind auch in Bewegung geblieben. Die kommen in Vers 12 vor. Und ich habe hier in Grau nur aus Lukas noch einen Vers eingeschoben, damit wir das Muster wieder entdecken und erkennen. Die zwei sind nämlich auch losgelaufen. Ich weiß auch nicht so richtig, mit welchem Ziel. Aber die haben gesagt, ich bleibe jetzt nicht einfach an der Ecke sitzen und schieb Frust, sondern wir bleiben unterwegs. Wir gehen los und zwar auch wieder nicht alleine. Keiner von denen hier hat das Ding alleine gemacht. Sie haben die Gemeinschaft gehabt und was haben sie gemacht? Sie begaben sich aufs Land, also Fußweg, wieder unterwegs sein und sie redeten miteinander. Gleiches Muster, da sind wir wieder. Unterwegs sein, sich öffnen, drüber sprechen und sie sprechen von dem, was sie erlebt haben und dann kommt Jesus dazu. Wenn ihr die Geschichte nachlesen wollt, macht das gerne und sagt, worüber redet ihr überhaupt? Und die sagen, boah, kriegst du gar nichts mit. und Frust und so. Sie haben das alles rausgelassen und sind auch eigentlich sehr perspektivlos. Aber auf diesem Weg mit dem Gehen und dem Miteinander sprechen ist wieder der Punkt, wo Jesus es leichter hat, ihnen zu begegnen, dass sie auch was sehen. Er offenbarte sich auf dem Weg. Wie ist es bei uns? Vielleicht in der Situation, in der wir den Eindruck haben, dass wir Jesus nicht so sehr erleben, glauben wir dann wenigstens den anderen, die es uns erzählen? Oder haben wir irgendwie einen Antrieb, auch von Gott her auf dem Weg zu sein, miteinander unterwegs zu sein? Schnappen wir uns mal jemand aus der Gemeinde, aus unserem Umfeld, Freunde, die auch mit Jesus unterwegs sind, zu sagen, lass uns mal Zeit haben, lass uns irgendwas miteinander unternehmen, auf dem Weg sein, austauschen. Ich glaube, heute ist auch gefährlich, dass wir bei Frust, auch im Glauben, wenn es nicht so läuft, uns lieber vergraben, lieber zurückziehen, die Sitzecke nehmen und sagen, das ist irgendwie mein Platz, vielleicht auch mein Platz von Ablenkung, Bewegung innerlich oder äußerlich wäre besser. Das in sich gehen vielleicht auch, das Auseinandersetzen sich mit Sachen. Was bewegt mich? Da darf ich mich auch von bewegen lassen und gehen. Und wir lesen, dass Jesus super gnädig ist und sich allen nachher zeigt. Aber mir scheint, dass dieses innerlich unterwegs sein es leichter macht, dass wir was von Jesus auch sehen in unserem Leben. Jesus ist dann so, dass er sich eben doch allen zeigt. Er kommt einfach in den Raum rein, wo sie zusammen sind am Ende, die ganzen Jünger. Das hatten wir nochmal, dass also diese zwei, die unterwegs waren, wieder die Geschichte, sie gehen und verkünden. Jetzt hängt es, da ist es, okay. Und da glauben sie auch wieder nicht. Also mehrere Anläufe. Und dann kommt Jesus selber. Und er kommt als Lebendiger, als Auferstandener, nicht in ein Happy-Clappy-Osterfeier-Setting. Also was wir heute Morgen hatten, wir fangen mit Frühstück an, um 9 geht es schon los, alle sind da und wir sagen, der Herr ist auferstanden, das war da ja nicht, sondern da war bedrückte Stimmung. Und Jesus kommt mitten da rein in die Realität. Und auch das einfach nochmal für dich als Zuspruch, Jesus kommt, lebt in deiner Realität und er zeigt sich da auch. Und Jesus erwartet nicht, dass es dir an Ostern gut geht. Jesus ist nicht auferstanden, weil alles schon so toll aussieht und die Auferstehung passt jetzt eben da noch gut rein, sondern Jesus kommt in deine Fragen, in dein vielleicht frustriertes Nachsitzen, vielleicht in den Club, wie ihr euch gegenseitig runterzieht im Moment, in Enttäuschung, in Antriebslosigkeit, was auch immer das ist. Er kommt in deine Realität, aber er kommt als eine neue Realität, mit der keiner gerechnet hat. Und in dem Moment switcht auch die Situation bei den Jüngern. Jesus ist heute auch die Realität, mit der wir oft nicht rechnen. Die Wirklichkeit, die wir eigentlich auf dem Schirm haben sollten, haben es aber so oft nicht. Wollen wir dafür beten, dass wir unterwegs sind, dass wir das miteinander teilen und sagen, wo ist das, offen sind und dann miteinander auch dafür beten, dass wir Jesus sehen und erleben dürfen? Dass er auferstanden ist und dass er in unsere Realität reinkommt als was ganz Neues. Und Jesus macht wieder diese drei Sachen. Er geht zu den Jüngern, er kommt dahin, er macht sich auf den Weg und dann spricht er sie an und dann dürfen sie ihn sehen. In einem Evangelium ist sogar erzählt, wie der Thomas noch die Wunden anfassen darf, weil er nicht glauben will vorher. Er kommt und er spricht und er macht sich sichtbar. Und er spricht übrigens ziemlich klar und hart, wir haben das eben im Text gelesen, auch mit der Zurechtweisung und sagt, ihr hättet glauben sollen, eure Herzen sind hart, das muss sich ändern. Aber er schenkt den Jüngern trotzdem, obwohl da noch so viel ist, was sich ändern muss, dass sie ihn sehen dürfen. Und was sich ändern muss, wird sich ändern. Die Jünger werden diejenigen sein, die ganz vorne dran sind später und von Jesus reden. Und die glauben. Und die kommen auch wieder in Bewegung. Aber sowas von. Die ganze Welt kriegt das später mit. Wisst ihr, wir dürfen mit dem Osterfrühstück heute starten, weil wir wissen, dass Jesus lebt. Wir wissen von vornherein, dass wir heute Ostern feiern. Und wir dürfen jede Woche Sonntag feiern, weil das der Auferstehungstag ist. Und wir dürfen früh morgens, so wie die Frauen losgehen, aber wir dürfen schon wissen, dass Jesus lebt, wenn wir früh morgens uns auf den Weg zu ihm machen. Wenn ich mir morgens Zeit nehme und Stille suche und die Bibel aufmache, dann weiß ich schon, da ist ein lebendiger Jesus, der mir begegnet. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber diesen Leuten, die das damals noch nicht wussten. Lass uns das wertschätzen. Die Jünger hatten die Chance da so noch nicht, aber wir kennen den Ausgang der Geschichte. Es bleibt noch eine Predigt übrig für Markus' Evangelium. Ich glaube, das dauert noch eine Weile, weil wir bestimmte andere Termine jetzt in nächster Zeit haben. Ich weiß auch noch nicht, wer die Predigt halten wird, den Abschluss vom Markus' Evangelium. Ich will einen Mini-Teaser machen an der Stelle, weil es gerade so reinpasst. Weil das Muster weitergeht. Der letzte Vers vom Markus' Evangelium wird dieser hier sein. Sie gingen und verkündigten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch begleitende Zeichen. Das Muster von gehen, unterwegs sein, reden, austauschen, sagen. Und dann macht Jesus sich sichtbar. Dann stellt er sich dazu. Dann werden wir ihn entdecken. Und das finde ich faszinierend. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe da nicht zu viel vorweggenommen jetzt, was wir daraus dann noch mitnehmen. Aber heute, denke ich, darf das Ostern sehr persönlich bleiben, und deswegen fasse ich es in diesen ganz kurzen Fragen nochmal zusammen. Frage 1, hat die Liebe zu Jesus und ihm Ehre zu geben für dich Priorität? So wie bei den Frauen. Was passiert früh am Morgen bei dir? Und wofür gibst du Geld aus, sobald die Geschäfte wieder aufmachen? Was sind die Sachen, die wirklich wichtig sind? Was ist das Erste, was vorne dran steht? Zweite Frage, bist du unterwegs? Ich glaube, wir haben alle solche Situationen, wo wir einfach aufgeben wollen, auch im Glauben, hinschmeißen, uns in die Ecke setzen. Aber es liegt ein Segen drauf, gemeinsam vor allem, gemeinsam in Bewegung zu sein. Nicht krampfhaft, nicht alleine, aber als Gemeinschaft, als Gemeinde auf dem Weg. Vielleicht sollten wir mal so Wanderhauskreise gründen oder so, ich weiß nicht. Unterwegs sein, miteinander. Und Zwischenfrage an der Stelle, bist du überhaupt schon unterwegs mit Jesus? Vielleicht wäre heute ein Tag und ein Grund, dich zum ersten Mal auf den Weg zu machen. Dann bist du richtig hier. Lass uns ins Gespräch drüber kommen. Gemeinsam Fragen stellen, reden und uns zu Jesus hin bewegen. Jesus ist für dich auferstanden und will dir persönlich begegnen. Dritte Frage, sprichst du? Bist du bereit, dich zu öffnen? Bist du im Austausch? Hast du schon mal erlebt, dass ihr im Gespräch vielleicht entdeckt, dass der andere die gleichen Sorgen hat wie du, die gleichen Fragen, oder sprecht ihr über gute Erfahrungen, macht ihr euch Mut gegenseitig, teilt ihr mit anderen, was ihr Gutes erlebt habt? Könnt ihr euch gegenseitig stärken im Glauben oder Lasten miteinander tragen? Sprichst du? Und dann kommt die Frage, hast du Jesus schon gesehen, erlebt, ganz praktisch in deinem Alltag irgendwas? Ich glaube, nächste Woche ist die Chance, davon was zu erzählen, wenn ich Matthias richtig verstanden habe, beim Lobpreisgottesdienst. Jesus ist uns vorausgegangen und hat uns versprochen, dass wir ihn auch persönlich leibhaftig sehen werden eines Tages. Aber heute gilt es auch. Jesus geht dir voraus und verspricht, dass du ihn sehen darfst, weil du siehst, was er tut und wie er ist. Und dafür würde ich gerne noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir glauben, dass du lebst und dass du auferstanden bist. Und wir sind heute hier, weil wir das feiern. Und es ist ein Feiertag und es ist einfach grandios, das zu wissen. Und ich danke dir, dass du uns Menschen geschenkt hast, die uns das erzählt haben, dass du uns Erlebnisse gegeben hast, wo uns das immer wieder neu klar wird und dass wir erleben dürfen, du greifst ein, du lebst in unserem Alltag. Ich bete für alle, die besonders im Moment in einer Situation sind, wo sie das vielleicht nicht so erfahren oder gern anders erleben würden, dass du ihnen begegnest. Ich bete, dass du uns hilfst, nicht hinzuschmeißen, nicht in der Ecke zu sitzen, sondern uns auf den Weg zu machen, auch miteinander, uns gegenseitig Fragen zu stellen, über das zu sprechen, was uns bewegt, und dass du genau da reinkommst. Ich bete für diese Woche, dass Ostern greifbar wird, weil du vorangehst in unseren Alltag und weil du gesagt hast, dort werdet ihr ihn sehen, dort dürft ihr mir begegnen. Lass uns in unserem Alltag dir persönlich begegnen, Herr Jesus. Da, wo wir es brauchen Und vielen Dank für jede einzelne Situation, in der wir das schon erlebt haben. Danke, dass du lebst, Herr Jesus. Amen.